Es sind wilde Bilder, die uns in den letzten Monaten aus dem Saarland erreicht haben. Tausende Beschäftigte der heimischen Stahlindustrie demonstrieren auf den Straßen von Völklingen. Doch da marschieren nicht etwa Arbeiter gegen die Konzernleitung, es ist eine geschlossene Front. Die IG Metall, die Betriebsräte, die SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und der Chef der Stahlholding Saar, Stefan Rauber, stehen Arm in Arm auf der Bühne. Ihr gemeinsames Ziel, sie fordern von Berlin und Brüssel die unnachgiebige Beibehaltung und Verschärfung von CO2-Abgaben. Parallel dazu ist ein lautloses Sterben des deutschen Mittelstands zu beobachten, insbesondere der Gießereien. Ist das vermeintlich grüne Wirtschaftswunder in Wahrheit ein industriepolitischer Sprengsatz, der den Wirtschaftsstandort ruiniert? Darüber sprechen wir heute mit einem Kenner der saarländischen Wirtschaft. Christoph Kané ist Diplomchemiker und Diplomkaufmann. Er leitet die Öffentlichkeitsarbeit der Initiative Vernunftkraft mit dem Schwerpunkt Volkswirtschaft. Guten Tag, Herr Kané.
Ich begrüße Sie, Herr Milius.
Lassen Sie uns mit dieser wirklich bemerkenswerten Allianz beginnen, die Sie in einer Publikation bereits scharf kritisiert haben. Sie sprechen von einem dichten, historisch gewachsenen Beziehungsgeflecht an der Saar. Nun ist es ja erst einmal nichts Ungewöhnliches, dass Politik, Gewerkschaften und Bosse auch mal an einem Strang ziehen, um Arbeitsplätze zu retten. Warum ist das in Ihren Augen konkret problematisch?
Das ist hier in der Tat problematisch, weil hier stellt sich eine geschlossene Phalanx, wie Sie richtig gesagt haben, aus Betriebsräten, Gewerkschaft, Politik und Stahlunternehmen hin und fordert die Protektion des eigenen Unternehmens. Das mag dann vielleicht noch regionalpolitisch verständlich sein, aber auch zu Lasten des übrigen deutschen Mittelstandes, der von den zunehmenden Energiepreisen und CO2-Abgaben belastet wird. Und das ist eine sehr, sehr problematische Konstellation.
Sie sprechen von einer kaufmännischen Fehlkalkulation bei einem Projekt namens Power for Steel. Bevor wir in die Zahlen eintauchen, um was handelt es sich da genau?
Ja, da muss man in der Tat jetzt ein bisschen weiter ausholen. Zuerst einmal hat die Stahlindustrie, die deutsche Stahlindustrie, aber auch die europäische oder die EU-Stahlindustrie ein Problem. Das Problem besteht darin, dass der Emissionshandel für CO2 auf sie ab 2026 ausgeweitet wird. Für Ihre Hörer zum Hintergrund, dieser Emissionshandel funktioniert so, dass jeder Inverkehrbringer von CO2 dafür ein Zertifikat erwerben muss. Das kostet gegenwärtig 80 Euro pro Tonne. Und von dieser Last war die Stahlindustrie und auch andere Branchen der Grundstoffindustrie bislang befreit gewesen. Und das ändert sich jetzt. Also sukzessive bis 2034 wird die CO2-Belastung für die Stahlindustrie und andere Branchen nun angeknipst. Und das ist ein erhebliches Problem für eine Branche, die ohnehin schon unter erheblichem Druck steht. Und der Druck kommt da von zwei Seiten. Das sind zum einen die Chinesen, die Billigstähle, gerade so im Baubereich, sehr günstig anliefern, schon zu den heimischen Produktionskosten hier, aber auch Hersteller aus Korea, die auch hochwertige Stähle dann auf der Basis von geringeren Standortkosten, heimischen Standortkosten, vor allen Dingen für Energie, auch günstiger anliefern können. Kommt also jetzt die CO2-Belastung obendrauf, und diese ist ja schon so verabschiedet, dann ist die Stahlindustrie, wenn sie über den Hochofen geht, auf dem internationalen Markt nicht mehr konkurrenzfähig. Und vor diesem Hintergrund ist diese Idee entstanden. Ja, Idee wäre schon ein bisschen verharmlos. Es ist eigentlich eine politische Zielvorgabe, die man hier gesetzt hat, nämlich unser Stahl soll grün produziert werden.
Dann schauen wir uns diese Fehlkalkulation, wie Sie es nennen, genauer an, wenn man das konkret durchrechnet. Wo genau liegt denn die ökonomische Lücke zwischen dem klassischen Hochofenstahl und der neuen grünen Variante?
Klassischer Hochofenstahl können Sie in seinen Betriebskosten ungefähr so bei 450 Euro pro Tonne ansetzen. Das meiste kommt dabei aus den Kosten für Eisen, Erz und Kokskohle, die man halt für diesen Prozess benötigt und die dann natürlich auch dem Weltmarkt unterworfen sind. So, geht sie jetzt auf grünen Stahl über, ändert sich das Verfahren. Sie nehmen nicht mehr Koks, Kohle, um das Eisenerz zu reduzieren, sondern sie nehmen Wasserstoff. Und kleiner Blick zurück auf die Chemie in der Mittelstufe. Wenn Sie Wasserstoff oxidieren, entsteht Wasserdampf und dieser Wasserdampf ist dann frei von CO2-Emissionen. Und auf die Art und Weise bezeichnet man dies dann als grünen Stahl. Man würde es besser sagen, es ist dekarbonisierter Stahl, weil kein CO2 emittiert wird. Das Problem ist natürlich nur die Kosten, die dann entstehen, weil Wasserstoff ist extrem teuer und er ist kaum verfügbar. Und wenn man insbesondere die Wasserstoffkosten hier betrachtet und zusätzlich noch die Stromkosten, die hier noch hinzukommen, weil der so entstandene Eisenschwamm muss anschließend in Lichtbogenöfen wieder aufbereitet werden, dann kann man so rechnen, kommt man statt 450 Euro pro Tonne auf Kosten von 800 bis 1000 Euro pro Tonne. Und wenn man schon sagt, mit den 450 ist man auf einem Weltmarkt gegenüber gerade der asiatischen Konkurrenz kaum konkurrenzfähig, dann mag man sich mal fragen, wie man sich eigentlich vorstellen möchte, dass man mit 800 bis 1000 konkurrenzfähig sein möchte. Die Antwort ist, auf dem Weltmarkt ist man es definitiv nicht.
Nun könnte man in dieser Angelegenheit ja auch rein regionalpatriotisch argumentieren. Hauptsache die saarländische Stahlindustrie überlebt, immerhin hängen dort auch Existenzen dran. Sie aber betonen, dieser künstliche Schutzwall der Stahlindustrie, der werde an anderer Stelle in Deutschland massiven Flurschaden anrichten. Wer ist es denn, der am Ende die Zeche bezahlt?
Wenn es schon nicht die eigene Rentabilität dieses grünen Stahls ist, dann ist die Strategie, die man hiermit verfolgt, zu sagen, wir setzen dann die Kosten des traditionellen Hochofenstahls einfach nach oben. Weil, wenn man dann hingeht und dann diese voll mit CO2-Kosten belastet, dann laufen diese auch schon über 600 Euro pro Tonne raus. Das ist eigentlich die Strategie. Das heißt, was man hier in den Reden auf dem Pult in Völklingen hier verteidigt hat, ist nach dem Motto, es gibt Rahmenbedingungen. Mit diesen Rahmenbedingungen haben wir dieses Grünstahlprojekt durchgeführt und die muss man jetzt auch durchziehen. Das Problem ist nur, diese Rahmenbedingungen treffen nicht nur die Stahlindustrie, als ob das nicht schon schlimm genug wäre, sondern sie betreffen in unterschiedlichem Ausmaß auch die komplette Grundstoffindustrie. Und diese ist ohnehin schon stark belastet durch die hohen Energiekosten, dabei insbesondere die hohen Stromkosten, die wir in Deutschland aufgrund der gescheiterten Energiewende schon haben. Und das ist ein sehr unangenehmer Cocktail. Ein schönes Beispiel hatte das Handelsblatt im letzten Woche aufgebracht, schön natürlich nur relativ. Es hatte relativ plastisch berichtet, dass unsere Gießereien, und das sind über 500 Unternehmen, aber halt in der Regel kleine bis mittelständische Unternehmen, dass die endgültig vor dem K.O. stehen, weil das sind Energie, insbesondere auch stromintensive Unternehmen, die ohnehin schon belastet sind. Und hier sagt nun ein Herr Rauber, der Chef von SAS, ich will, dass dieser Emissionshandel auch genauso durchgeführt wird, wie er vorgesehen wird. Und das bedeutet für Grundstoffindustrie von Gießereien bis hin über Chemieindustrie und anderen Branchen, wir belasten die wieder massiv. Wir haben in der energieintensiven Industrie schon 25% unserer Produktion in den letzten 8 Jahren verloren und dieser Prozess würde sich dann fortsetzen. Für die Macher der Dillinger Hütte wäre dies trotzdem so sinnvoll, weil sie sagen sich, wenn wir die Konkurrenz hinreichend verteuern, dass sie genauso teuer ist wie unser grüner Stahl, dann können wir uns zumindest auf dem EU-Binnenmarkt gegen diese durchsetzen. Auf dem Weltmarkt bei weitem nicht mehr, aber es geht hier tatsächlich nur noch mehr um den EU-Binnenmarkt, der dann auch durch zusätzliche Zölle auf ausländische Stahlprodukte, die diese CO2-Belastung nicht haben, auch nochmal protegiert wird, was kein einfaches Thema ist. Aber dies ist dann die Kalkulation, die am Ende für den Rest der Industrie toxisch ist. Und das macht diese Demonstration in Völklingen so fragwürdig.
Was Sie da schildern, das klingt ja nach einer gefährlichen Kettenreaktion, die sich an ausbreitet, wenn wir es zu Ende denken. Wenn der nachgelagerte Mittelstand wegbricht als Folge, dann gibt es im Inland irgendwann niemanden mehr, der den subventionierten Stahl überhaupt noch abnehmen und verarbeiten kann. Ist das das Problem?
Das ist in der Tat das Problem. Und hier muss man immer so differenzieren. Auf der einen Seite sehen Sie dann die Schlagzeile von einem Mittelständler, der aufgibt. Oder wenn es ein etwas größerer Mittelständler ist, der die Kraft aufbringt, dann ins Ausland zu gehen, weil er dort die Energiekosten günstiger sind und weil er außerhalb der EU dann diese Thematiken entsprechend nicht anbringt. Das Thema Gießereien habe ich ja eben erwähnt gehabt. Und die Gießereien sind da so ein symptomatisches Beispiel für ein ganzes Bündel an Branchen, die da am Anfang dieser volkswirtschaftlichen Wertschöpfungskette stehen. Das reicht vom Papier, vom Glas bis zur Metallverarbeitung, Stahl, Aluminium, wie sie alle heißen. Hier haben wir das Problem, wenn also jetzt uns die Gießereien in Deutschland wegbrechen, und der Bericht im Handelsblatt war ja in der Tat sehr dramatisch gewesen, brechen uns also nicht immer nur einige hundert Arbeitsplätze weg, die in den jeweiligen Gießereiunternehmen arbeitet, sondern es bricht uns eine gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung weg. Und das Handelsblatt hat hier eine Studie von IW zitiert, wo gesagt hat, ein weiterer Einbruch um 50%, der bewirkt wesentlich mehr als ein Verlust der Arbeitsplätze in diesen Gießereien, sondern da stehen dann laut dieser Studie 600.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel und eine gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung von 65 Milliarden Euro. Das macht so ungefähr deutlich, wie gefährlich das Thema ist, mit dem man hier dort auf der Bühne in Völklingen gespielt hat. Also hier einfach nur zu sagen, wir wollen das so haben, weil es uns als Unternehmen gut tut, das kann eigentlich kein Standpunkt sein, den die IG Metall gesamtgesellschaftlich vertreten sollte.
Was auch auffällt bei der ganzen Geschichte ist der Ton, der angeschlagen wird. Angesichts der Deindustrialisierung wird in Berlin und Brüssel ernsthaft darüber nachgedacht, den rasanten Anstieg der CO2-Kosten für die Industrie abzufedern. Und Stahlholdings Chef hat darauf reagiert mit Wörtern wie Anschlag auf sein Unternehmen. Er hat auch Deutschland eine Bananenrepublik genannt. Jetzt wollen wir hier nicht die Sprachpolizei spielen, aber wie bewerten Sie diese Tonalität und woher sie kommt?
Der saarländische SAS-Chef ist durchaus für solche Töne bekannt. Er hat selbst eine Biografie, die in der SPD sah, ihre Stationen genommen hat und solche sehr kraftvollen Ausdrücke gehören zu seiner Vita immer ein Stück weit hinzu. Ich will es auch nicht bewerten. Am Ende des Tages muss man sich aber schon mal die Frage stellen, da hat ein Unternehmen, sage und schreibe, 2,6 Milliarden vom Staat als Investitionsbeihilfen bekommen. Das ist nicht gerade ein kleiner Betrag. Und es gibt auch andere Betragskomponenten, die man so als Experte immer mal wieder ranbringen kann. Stichwort ist hier auch Wasserstoffnetz, dass der Steuerzahler letztendlich hier diesen Unternehmen bereitstellt und dieses ist bei weitem nicht ausgelastet. Das heißt, wir finden hier doch schon eine sehr reichhaltige Subventionsinfrastruktur vor. Und da ist es zumindest fragwürdig, wenn man dann solche Begrifflichkeiten verwendet. Da würde man dann doch vielleicht eine etwas andere Tonalität als angebrachter empfinden.
Aus der Politik kommen diverse Lösungsansätze, beispielsweise staatliche Entschädigungen, falls die CO2-Daumenschrauben für die restliche Wirtschaft tatsächlich gelockert werden sollten, oder beispielsweise auch die Idee, dass grün produzierende Unternehmen weiterhin kostenlose CO2-Zertifikate erhalten und diese dann gewinnbringend am Markt verkaufen können. Klingt im ersten Moment relativ pragmatisch. Ist es das auch für Sie?
Also ich beobachte hier gerade im Saarland da eine sehr, nennen wir es mal, aufgeregte Diskussion. Sie ist natürlich auch bewusst politisch aufgeladen und es ist vielleicht notwendig, diese Diskussion mal wieder auf eine rationalere Basis zu stellen. Der Hintergrund ist der folgende: Wenn also in Brüssel beschlossen wird, dass das CO2-Szenario für die Industrie gelockert wird, und ich betone es nochmal, das wäre dringend, dringend notwendig, dann weitet sich natürlich auch für die Dillinger Hütte die Kostendifferenz von ihrem Grünstahl zu dem dann nicht ganz so teuer werdenden konventionellen Stahl. Diese Kostendifferenz, die weitet sich dann auf. Das ist deren Problem. Und da kommt dann auch die saarländische Politik hinein nach dem Motto, wir müssen das Unternehmen dann entschädigen. Und das ist eine Forderung, die hat auch der saarländische Wirtschaftsminister Barke zu meinem Erstaunen dort in der Welt artikuliert. Also das ist für mich eine ordnungspolitische Realsatire. Also ein Minister geht hin und fordert für ein privatwirtschaftliches Unternehmen Entschädigung gegenüber der öffentlichen Hand ein. Also das ist schon sehr interessant zu beobachten. Mal unabhängig davon, wie er eine solche Entschädigungsforderung begründen will und wer denn dann diese Entschädigungszahlen aufbringen will. Saarland oder Berlin oder Brüssel. Also man nimmt so als Beobachter diese Diskussion hier wahr und ich sage mal, im besten Fall kann ich sie als Politfolklore abstempeln, aber es ist schon sehr bedenklich, was hier für eine Rhetorik gepflegt wird. Und diese Rhetorik hat natürlich auch einen gewissen zweckdienlichen Charakter, denn sie verschleiert immer und immer wieder das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, wir haben eine Energiewende gemacht, die unsere Strom respektive allgemeinen Energiekosten furchtbar in die Höhe getrieben hat, mit der Folge, dass unsere Industrie nicht konkurrenzfähig ist. Und jetzt legen wir gerade für die energieintensive Industrie nochmal massive Belastungen für CO2-Zertifikate obendrauf. Das geht nicht. Das geht nicht, ohne dass wir hier die Deindustrialisierung wieder massiv beschleunigen. Und bevor ich hier seltsame Diskussionen über seltsame Entschädigungen führe, muss ich doch überhaupt erst einmal das Gesamtbild betrachten, was hier eigentlich angerichtet wird und warum es so dringend notwendig ist, dass auch eine Frau Reiche und auch viele andere ihrer Kollegen dort in der EU dringend auf Korrektur treten. Wenn nicht, dann wird es in unserem Land absehbar ziemlich finster aussehen.
Ein ungeschminkter Blick auf die Realität der deutschen Energiewende. Sie hörten Christoph Kané. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Milius.